Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Patrick Garber.
Ich grüße Sie. Wir sind inzwischen 8 Milliarden Menschen auf diesem schönen Planeten und jedes Jahr werden wir 80 Millionen mehr. Das ist fast die Einwohnerzahl von Deutschland. Überbevölkerung, das ist schon lange als globales Problem erkannt. Doch wir in Deutschland und nicht nur wir haben ganz andere Sorgen, wie eine Gesellschaft organisieren, die immer älter wird und die zu schrumpfen beginnt. Die Herausforderungen der Demografie weltweit und hierzulande, darüber spreche ich mit Katharina Hinz. Sie ist geschäftsführende Direktorin des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung. Das ist ein Think Tank, der sich mit demografischem Wandel und nachhaltiger Entwicklung befasst. Guten Tag, Frau Hinz.
Guten Tag.
Schauen wir erstmal auf die Entwicklung der Weltbevölkerung, Frau Hinz. Die wächst seit Jahrzehnten immer weiter. Ist denn irgendwann ein Ende dieses Wachstums abzusehen?
Die Vereinten Nationen haben zur Mitte des Jahrhunderts, also 2050, errechnet, dass dann die Weltbevölkerung bei so 9,7 Milliarden liegen wird. Dann wird sie noch weiter steigen, bis in die 80er Jahre ungefähr, auf 10,4 Milliarden. Das ist dann höchstwahrscheinlich der Höhepunkt und auf diesem Niveau wird sich das Ganze dann bewegen. Wobei man sagen muss, dass generell die Projektionen, die durchgeführt werden in Sachen Weltbevölkerungsentwicklung bis 2050, relativ sicher sind. Aber danach wird es immer schwieriger vorauszusagen. Nur mal so zum Vergleich, es gibt andere Berechnungen von anderen Institutionen, die stärker auch noch das Thema Bildung betonen. Die Vereinten Nationen orientieren sich bei ihren Berechnungen sehr stark an die Fortschreibung der Fertilitätsraten, also der Geburtenzahlen aus der Vergangenheit, während andere zum Beispiel mehr Bildung betonen. Da wird dann diese Marke von 9,7 Milliarden schon etwas früher erreicht und die Bevölkerung wird dann zum Ende des Jahrtausends sinken, aber bleibt immer noch über 9 Milliarden, während andere wiederum stärker Investitionen in Familienplanung betonen, dann kommen sie zu einem stärkeren Schrumpfen der Bevölkerung. Also aber immer noch bleibt dann die Weltbevölkerung bei so um die 9 Milliarden. Also die Experten, die diese Berechnungen vornehmen, liegen jetzt gar nicht mehr so weit auseinander. Und man muss sagen, dass die Vereinten Nationen in der Vergangenheit gar nicht so schlecht dalagen mit ihren Projektionen. Sie ermitteln ja alle 2 Jahre, wie sich die Weltbevölkerung entwickelt. Dabei sind 3 Variablen relevant. Das ist einmal die Sterblichkeit, die Fertilität und die Migration.
Aber die Fertilität, also die Fruchtbarkeit, also die Geburtenrate.
Genau, also die Kinderzahlen pro Frau und die ist hier im Fokus. Und nur so zum Vergleich, also bei der letzten Berechnung 2019 lagen die Zahlen noch bei 11 Milliarden. Also hier wird immer weiter eine Anpassung vorgenommen. Denn Sie hatten das schon vorhin in der Anmoderation gesagt, die Wachstumsrate hat sich halbiert. Sie liegt jetzt bei unter 1%. Und das liegt natürlich auch daran, dass viele Länder bereits einen Bevölkerungsrückgang erleben. Also der demografische Wandel ist in vollem Gange weltweit.
Eigentlich ist das ja eine ganz gute Nachricht, dass die Bevölkerungsexplosion, wie das lange genannt wurde, dass die in ja doch einigermaßen absehbarer Zeit ein Ende findet, gerade wenn wir auf den Kampf gegen den Hunger oder den Klimawandel schauen, also Entwarnung.
Naja, es ist zunächst einmal eine gute Nachricht. Es ist uns gelungen, die Lebenserwartung zu steigern. Die Kinderzahlen sind weltweit um die Hälfte zurückgegangen. Wie ich schon gesagt habe, die Wachstumsrate hat sich halbiert. Heute, dass wir heute 8 Milliarden sind, zeigt Fortschritte der letzten Jahrzehnte in Sachen menschlicher Entwicklung. Aber bei Ihrer Frage auch zum Thema, was hat das für Konsequenzen, was bedeutet das eben für den Klimawandel und auch für den Hunger? Es ist ja nicht nur die Zahl entscheidend, sondern vor allem das Verhalten ist entscheidend der Menschen. Also mehr Menschen bedeutet ja nicht unbedingt einen größeren ökologischen Fußabdruck, sondern es kommt immer darauf an, wie sie leben. Also würden zum Beispiel alle Menschen so viel verbrauchen wie die Bevölkerung der USA, bräuchten wir 5 Erden. Und es ist natürlich auch ein Problem zwischen Arm und Reich. Also jetzt in Bezug auf den Klimawandel, die Hälfte der globalen CO2-Emissionen werden von 10% der Weltbevölkerung mit höchstem Einkommen verursacht, während der Beitrag der ärmsten Hälfte eher zu vernachlässigen sind. Und zum Thema Hunger, wir haben ja früher auch die wachsende Weltbevölkerung, Sie haben gerade das Stichwort von der Bevölkerungsexplosion genannt, wobei das eben in Klammern auch ein Begriff war, ein etwas hilfloser Versuch zu beschreiben, was exponentielles Wachstum war, was oft dann in der Vergangenheit auch zu drastischen Bevölkerungsmaßnahmen geführt hat. Aber das ist wahrscheinlich ein anderes Thema, vielleicht kommen wir später darauf noch zurück. Aber was ich noch sagen wollte zum Thema Hunger, früher war das Wachstum der Weltbevölkerung immer sehr stark verknüpft mit dieser Frage, reicht das Brot für alle oder ist das überhaupt noch nachhaltig? Aber wir können 8 Milliarden oder 10 Milliarden Menschen sehr wohl ernähren. Es kommt, wie gesagt, auch hier auf das Verhalten an, aber auch auf die Verteilung.
Die landläufige Meinung ist ja, dass die Bevölkerung in den ärmeren Ländern des globalen Südens noch wächst, während sie im reicheren globalen Norden stagniert, teilweise sogar schon abnimmt. Stimmt das so oder muss man das differenzierter sehen?
Ist es richtig, dass in den reicheren Industrieländern der demografische Wandel schon weiter fortgeschritten ist als in einigen weniger entwickelten Ländern? Also Ländern mit geringerem oder mittlerem Einkommen. Wenn man jetzt auf die nächsten Jahre blickt, also bis 2050, etwa die Hälfte der Zuwächse entfällt auf Länder mit geringem und mittlerem Einkommen, zum Beispiel Pakistan, Indien und Philippinen in Asien oder auch in Afrika, Ägypten, Äthiopien, Nigeria, Tansania und Kongo. Also es gibt, wenn man auf die Bevölkerungsentwicklung blickt, ein ganz diverses Bild. Und wichtig ist aber auch festzuhalten, dass der Anteil der Länder, wo die Fertilitätsrate, also die Kinderzahlen pro Frau und Geburtenraten gesunken sind, schon weiter gestiegen ist. Also das heißt, die Geburtenzahlen dort sind auf knapp über 2 Kinder pro Frau gesunken. Das heißt, eine Generation findet sich zahlenmäßig in der nächsten wieder und dadurch stabilisiert sich die Bevölkerung nach und nach. Und
also diese Fertilitätsrate, da ist wohl die magische Zahl, wie Sie angedeutet haben, so knapp über 2, also 2,1, wenn ich richtig gelesen habe. Das heißt, wenn eine Frau statistisch mehr als 2,1 Kinder bekommt, dann wächst die Bevölkerung und wenn es weniger sind als 2,1, dann sinkt sie früher oder später.
Ja, so kann man das sagen. Das liegt vor allen Dingen daran, dass alle Länder jetzt, wie ich vorher schon gesagt habe, diesen demografischen Wandel durchlaufen. Also das ist ein Übergang von hohen Geburtenraten und Sterberaten in eine Phase, wo die Sterberaten dann sinken, also vor allen Dingen die Kindersterblichkeit, und dann die Geburtenraten erst verzögert oder langsam erst sinken. Und das ist die Phase des hohen Wachstums. Und einige Länder sind immer noch in dieser Phase. Und deswegen kommt es zu den Zuwächsen, bis dann die Länder, wie jetzt zum Beispiel Deutschland und andere Industriestaaten, dann in eine Phase geraten, wo sich die Geburten- und Sterberaten schon länger angeglichen haben, beziehungsweise die Sterberaten überwiegen und ein Schrumpfen der Bevölkerung einsetzt und die Bevölkerung dann eben auch altert.
Wie es ja in Deutschland der Fall ist, inzwischen ist ja schon seit einiger Zeit ist ja die Sterberate höher als die Geburtenrate in Deutschland. Das heißt, wenn nicht Zuwanderung wäre, dann würde die Bevölkerung schon seit etlichen Jahren in Deutschland abnehmen.
Genau.
Ich habe bei der Vorbereitung auf unser Gespräch allerlei gelesen, auch Begriffe wie demografische Dividende oder demografischer Bonus, von dem Deutschland wohl in letzter Zeit oder in den letzten Jahrzehnten auch profitiert haben soll. Worum geht es dabei genau?
Die demografische Dividende benennt die Chancen, die bei dem demografischen Wandel entstehen. Also zum Beispiel die Länder in Südostasien haben ihren demografischen Bonus. Das heißt, wenn die vorteilhafte Altersstruktur, die entsteht, wenn die Kinderzahlen sinken und sich der Bevölkerungsanteil sich verschiebt zugunsten einer größeren Erwerbsbevölkerung und noch nicht so viele Ältere dann da sind. Also diesen demografischen Bonus haben sie genutzt, indem sie investiert haben in Bildung, Gesundheit und Arbeitsplätze. Und so ist daraus eine demografische Dividende entstanden. Und die Ökonomen schreiben einen Teil des Wirtschaftswachstums dieser Region diesem Phänomen zu. Aber wichtig ist hier zu betonen, ohne Investitionen gibt es keine Dividende. Also allein viele junge Menschen im erwerbsfähigen Alter reichen noch nicht aus. Es braucht dann Investitionen in Bildung, Ausbildung, Gesundheitsförderung, aber eben auch in Arbeitsplätze. Und wir haben uns als Berlin-Institut dieses Potenzial auch für afrikanische Länder angeguckt und haben Länder angesehen, die bereits in Bildung, Ernährung, Gesundheit, Frauenförderung und Familienplanung investiert haben. Und wir haben gesehen, dass sie schon auf gutem Wege sind auf dem demografischen Pfad. Also es ist schon ein Rückgang der Kinderzahlen eingeleitet worden, aber bis sich das demografische Fenster, also dieser demografische Bonus einstellt, dauert das noch ziemlich lange. Ich greife mal zwei Beispiele raus. Also zum Beispiel Äthiopien hat in eine flächendeckende Gesundheitsversorgung investiert und konnte so innerhalb von 30 Jahren die Fertilitätsrate von 7 auf 4 Kinder pro Frau senken. Aber dennoch dauert es noch eine längere Zeit, also bis etwa 2035, bis Äthiopien überhaupt in dieses demografische Fenster einsteigt. Also bis dahin dauert es eben noch. Und dann sind zusätzliche Investitionen notwendig, damit Äthiopien auch eine demografische Dividende am Ende irgendwann einfahren kann. Tunesien zum Beispiel hat in Bildung investiert. Ungefähr in 2000 hat sich das demografische Fenster geöffnet. Aber auch hier, um eine Dividende einzufahren, braucht es eben eine massive Investition in Arbeitsplätze. Also es ist nicht ganz so einfach und für viele andere afrikanische Länder zum Beispiel ist das noch Zukunftsmusik.
Afrika scheint ja sowieso der Kontinent zu sein, wo noch am meisten demografische Probleme herrschen, sprich wo die Bevölkerungsentwicklung noch sehr rasant nach oben geht in vielen Ländern. Sie sagten Äthiopien 4 Kinder pro Frau. Das ist ja noch weit weg von dem Punkt, wo es dann ein einigermaßen gleichmäßiges Bevölkerungslevel gibt.
Die Vereinten Nationen rechnen mit einer Verdoppelung der Bevölkerung auf dem Kontinent. Und auch hier gibt es aber riesige Unterschiede. Also es gibt zum Beispiel im Süden des Kontinents Länder, wo die Fertilitätsraten schon auf das sogenannte Ersatzniveau von 2 Kindern pro Frau gesunken sind. Dann gibt es im Westen Länder, wo der demografische Wandel oder der Rückgang der Kinderzahlen gerade mal angefangen hat. Und das ist eben gerade auch das Problem, was wir als Bevölkerungsexperten beobachten, dass hier der Fertilitätsrückgang verzögert und nur sehr langsam vor sich geht.
Was bedeutet das für Entwicklungszusammenarbeit? Die muss ja dann wahrscheinlich ziemlich differenziert die unterschiedlichen demografischen Situationen in den einzelnen Ländern berücksichtigen.
Wir haben eine Erfahrung, die uns hier hilft. Und das ist zwar, dass dort, wo die Lebensbedingungen, die Perspektiven sich verbessern, dass dort die Kinderzahlen sinken. Also das bedeutet, dass es sehr wichtig ist, in Gesundheit und Familienplanung zu investieren, in Frauenförderung, Bildung und eben in Jobs. Denn wie sich gezeigt hat, wenn durch Gesundheitsmaßnahmen die Kindersterblichkeit sinkt, dann sinken auch die Geburtenzahlen, weil Eltern dann zumindest in der nächsten Generation auch sehen, dass mehr Kinder überleben. Bildung ist wichtig, weil das auch einen großen Einfluss hat auf die Fertilität. Also je höher die Bildung ist, desto weniger Kinder bekommen Frauen und weil sich eben auch für Frauen dann andere Perspektiven und auch die Selbstbestimmung verbessert im Bereich der Reproduktion. Und deswegen ist Frauenförderung auch generell so wichtig, weil durch Bildung, Frauenförderung eben hier auch die Erwerbsbeteiligung von Frauen steigt.
Wobei es ja wohl auch Länder gibt, bei denen zwar eine relativ breit gebildete oder eine relativ große gebildete Schicht von jungen Menschen im erwerbsfähigen Alter da ist, aber wenn die Jobs fehlen, dann gibt es ja dann eher Konflikte als dass sich dadurch etwas verbessert, oder?
Ja, genau. Deswegen ist das sehr, sehr wichtig in Arbeitsplätze und in die eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung zu investieren, in der Entwicklungszusammenarbeit, neben Maßnahmen zu Bildung, Ausbildung und Gesundheit. Denn sonst ist keine Entwicklung möglich und sonst haben diese jungen Menschen eben auch keine Perspektiven und haben auch keine Möglichkeit, ihr Leben in die Hand zu nehmen und eben auch haben die Perspektiven nicht. Und die Perspektiven führen ja dazu, dass man eben alle Aspekte des Lebens plant, auch eben die Familie. Und deswegen ist es auch so wichtig, die Jugend in den Blick zu nehmen und hier zu investieren, denn sonst ist das wirklich eine verpasste Chance. Denn diese neue, große, die größte Jugendgeneration aller Zeiten, sie wird entscheiden in der Zukunft, wo es lang geht, nicht nur in Sachen demografischer Entwicklung, sondern eben auch nachhaltiger Entwicklung. Denn das sind nicht jetzt nur die neuen Arbeitskräfte der nächsten Generation, sondern eben auch die Eltern der nächsten Generation.
Und wenn es zu Hause keine Arbeit und, wie Sie sagten, Perspektiven gibt, dann machen sich viele Menschen auf den Weg von Afrika aus gesehen in den Norden. Rund 60% der Migranten weltweit sollen ja wohl Wirtschaftsmigranten sein, also nicht etwa vor Krieg, Gewalt oder Naturkatastrophen flüchten, sondern vor wirtschaftlicher Not und Perspektivlosigkeit zu Hause. Ist Migration eine unausweichliche Folge dieser gegenläufigen demografischen Entwicklungen in Afrika und Europa? Also dort wachsen die Bevölkerung, es gibt nicht genug Jobs, hier stagnieren sie?
Also ich würde einfach auch nochmal dagegen halten, andere Umfragen, die es gibt. Und zwar gibt es Umfragen in Afrika, die zwar zeigen, dass jeder Dritte angibt, gerne in einem anderen Land leben zu wollen, aber in Wirklichkeit nur sehr wenige wirklich jemals auswandern werden. Also so während jeder Dritte, wie gesagt, gerne möchte theoretisch oder das überlegt, haben nur 1% konkrete Pläne für einen Umzug und 0,1% nur wandern auch tatsächlich aus. Und die Mehrheit im Übrigen wandert nicht nach Europa, sondern 4/5 der Migranten in Afrika, so zeigen eben Umfragen, wandern eher in Nachbarländer aus. Also hier, also by the way, müsste Herr Heil sich noch richtig anstrengen, um die Zuwanderung, die wir brauchen, aus diesem Kontinent eben zu erreichen, wie er jetzt gerade das in Brasilien eben versucht.
Hubertus Heil, der Bundesarbeitsminister, war diese Woche ja in Südamerika unterwegs, unter anderem in Brasilien, auf der Suche nach Pflegekräften, die hier ja dringend gebraucht werden und die in Brasilien auch ausgebildet werden. Ich spreche mit Katharina Hinz. Sie ist geschäftsführende Direktorin des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung. Wenn wir jetzt schon gerade die Bundesregierung angesprochen haben, Frau Hinz, Ihr Institut stellt ja seine Expertise für unter anderem der Regierung zur Verfügung. Haben Sie den Eindruck, dass die deutsche Entwicklungspolitik die Bedeutung demografischer Entwicklungen ausreichend im Blick hat, jenseits der Frage, ob man vielleicht in Ländern des Südens Fachkräfte abwerben kann, die wir hier in Deutschland dringend brauchen?
Also die feministische Außen- und Entwicklungspolitik hat ja vor allen Dingen den menschenrechtlichen Ansatz unterstrichen. Und das bedeutet auch die Investitionen in mehr Selbstbestimmung für Frauen, auch in Zugang zu Gesundheit und Familienplanung. Also Stichwort sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte, so wie das im Fachjargon heißt. Und das ist wirklich ein ganz klares Signal, und wichtig, weil viele Frauen nicht in der Lage sind, über Verhütung oder auch die Partnerwahl zu bestimmen oder ob sie oder zu welchem Zeitpunkt sie Geschlechtsverkehr haben wollen. Deswegen sind hier Investitionen in das Recht auf Selbstbestimmung ein wichtiger Ansatz. Und auch Frauenförderung sehen wir jetzt unter der feministischen Außenpolitik und Entwicklungspolitik nochmal ganz oben auf der Agenda. Und ich habe ja vorhin auch unterstrichen, wie wichtig das gerade ist. Und dass auch die Politik jetzt stärker auf die Bedürfnisse ausgerichtet ist von Mädchen und Frauen, aber auch von anderen vulnerablen Gruppen. Aber was mir Sorge macht, ist wirklich, dass wir jetzt nicht nachlassen dürfen, auch eben in diese Gesundheitsmaßnahmen zu investieren, auch in Bildung, Beschäftigungsförderung, wie ich das vorhin ausgeführt habe, die Jugend fest im Blick haben. Und hier wird zwar schon viel getan, aber es reicht eben noch nicht. Und hier dürfen wir auch, gerade hier dürfen wir nicht sparen. Vor allen Dingen angesichts der Tatsache, dass, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine große Jugendgeneration hier dringend Unterstützung braucht. Und wir haben auch im Übrigen gezeigt in einer Studie, die wir im letzten Jahr vorgelegt haben, wie auch Maßnahmen der sozialen Sicherung als Beschleuniger wirken können, hier gerade beim Thema Gesundheit, aber auch Bildung. Zum Beispiel für Ruanda. In Ruanda ist es gelungen, eine Krankenversicherung aufzubauen, die 95% der Bevölkerung abdeckt. Und das führt eben dazu, dass die Kindersterblichkeit sinkt und wiederum mehr in Familienplanung dann eben von den Paaren investiert wird. Und hier könnte Deutschland wirklich ein Vorreiter sein mit unserer Geschichte der Systeme der sozialen Sicherung.
Wenden wir den Blick, Frau Hinz, von den Ländern des Südens mehr in Richtung Norden zu jenen Gesellschaften wie Deutschland oder Japan, Italien und etliche andere, bei denen die Gesellschaften altern, immer älter werden, auch schrumpfen oder ohne Zuwanderung schrumpfen würden. Ein besonders krasses Beispiel ist ja Südkorea, wo die Geburtenrate inzwischen auf 0,8 Kinder pro Frau gesunken ist. Sprich, das Land könnte seine Bevölkerungszahl bis Ende des Jahrhunderts halbieren. Das sind ja erstaunliche Aussichten. Was macht es mit Gesellschaften, wenn es immer weniger Kinder, immer mehr alte Menschen gibt?
Ja, ich glaube, da müssen wir gar nicht so weit gucken, sondern können auch schon das hier bei uns beobachten, wie zum Beispiel in einigen ostdeutschen Flächenländern sich das andeutet, was es bedeutet für die Versorgung im ländlichen Raum, was es bedeutet, wenn man das Thema Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in den Blick nimmt, das Thema Leerstand, Pflege oder wie auch Rentensysteme und Sozialsysteme unter Druck gesetzt sind. Und Sie haben ja auch schon das Thema Fachkräftemangel angesprochen. Denn in vielen, gerade ostdeutschen Flächenländern, ist der Altersdurchschnitt der Bevölkerung schon viel höher als im gesamtdeutschen Durchschnitt. Und daher können wir hier schon beobachten, was es für Herausforderungen mit sich bringt. Aber wir können eben auch schon Lösungsansätze erkennen, wie zum Beispiel im Bereich altersgerechtes Wohnen oder wie Leerstand eben belebt wird, auch und durch Digitalisierung, vermehrte Digitalisierung, neue Konzepte, Wanderungsbewegungen aus der Stadt aufs Land eben auch Chancen genutzt werden, um diesen Tendenzen entgegenzuwirken. Aber der demografische Wandel wird dadurch natürlich nicht aufgehalten, denn der ist unumkehrbar.
Und demnächst gehen ja die geburtenstarken Jahrgänge der Nachkriegszeit in Rente. Was dann?
Ja, das wird nochmal eine große Herausforderung, auf die wir uns vorbereiten müssen. Nicht nur in Richtung, was das für den Arbeitsmarkt bedeutet. Und da haben Sie ja auch schon darauf hingewiesen, dass wir auf Zuwanderung angewiesen sind, einerseits. Aber andererseits sollten wir auch Potenziale ausloten hierzulande, also wie zum Beispiel nochmal eine weitere Erhöhung der Erwerbsbeteiligung von Frauen. Die ist schon sehr hoch, aber da kann man vielleicht auch noch was drehen. Dann natürlich auch die Babyboomer, die Älteren, auch weiter nutzen, ihre Erfahrungen nutzen und natürlich auch in die Ausbildung und das Potenzial von unseren jungen Menschen investieren, auch nochmal in sich das Thema Geringqualifizierung angucken. Also all diejenigen, die bisher keine oder nur geringe Chancen auf unserem Arbeitsmarkt haben, die in die Bildung investieren von dieser Bevölkerungsgruppe, aber eben auch Stichwort Lifelong Learning in die älteren Jahrgänge. Aber Zuwanderung bleibt ein wichtiger Teil der Lösung für unsere Gesellschaft.
Also selbst wenn man die Arbeitskräftepotenziale, die es im Lande gibt, besser nutzt oder besser qualifiziert. An Zuwanderung führt kein Weg vorbei. Aber wenn zum Beispiel jetzt die Tour von Herrn Heil durch Südamerika, durch Brasilien Erfolg zeitigen würde und demnächst Pflegekräfte aus Brasilien in deutschen Einrichtungen arbeiten, fehlen die da nicht daheim in Brasilien?
Ja, das denke ich schon. Da muss Deutschland und Brasilien in den Verhandlungen auch sehr darauf achten, auch in den Verhandlungen mit anderen Ländern, dass kein Braindrain, also dass nicht durch die Abwerbung von Fachkräften, gerade in der Pflege, aber auch in der Bildung, dann wieder Rückschritte in diesen Ländern das Resultat sind. Deswegen muss das genau auch austariert werden. Und wie ich das verstanden habe, ist ja auch der Gedanke, in Ausbildung auch zu investieren, jetzt zum Beispiel in Brasilien, aber auch in andere Länder, sodass dann auch gleichzeitig in die Strukturen der Länder, aus denen man anwirbt, dann eben investiert wird. Aber auf längere Sicht müssen wir wirklich auch uns bewusst machen, dass eben auch Brasilien, ich habe mir gerade auch in der Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal angeguckt, in Brasilien ist der demografische Wandel auch schon weit fortgeschritten. Wir haben in der Vergangenheit ja viele Fachkräfte auch aus Osteuropa oder aus unseren Nachbarländern hier gehabt oder haben sie auch immer noch. Die Probleme sind in diesen Ländern ähnlich, beziehungsweise in Brasilien werden sie dann auch kommen, sodass das auf längerfristige Sicht das keine Perspektive hat. Also dass Zuwanderung aus diesen Ländern irgendwann auch nicht mehr realistisch ist, weil die Länder eben ähnliche Probleme haben mit Alterung und Schrumpfung wie bei uns.
Also die brasilianischen Altenpfleger werden zunehmend im eigenen Land gebraucht, je weiter sich dort die demografische Entwicklung fortsetzt. Wenn in Schwellenländern wie in Brasilien oder auch in unserer osteuropäischen Nachbarschaft nicht mehr so die großen Arbeitskräftepotenziale für uns abzugreifen wären, werden wir dann also um die Welt touren und in Ländern mit geringerem Entwicklungspotenzial nach Pflegekräften, Arbeitskräften für uns suchen? Geht es immer weiter?
Ich würde gar nicht so lange warten. Ich würde jetzt auch schon genau versuchen, auch zum Beispiel in afrikanischen Ländern auch ähnliche Ausbildungsinitiativen beziehungsweise Zuwanderungs- oder wie nennt man sowas, Migrationsabkommen eben zu schließen. Warum nicht? Also darauf muss man ja nicht erst warten, bis die Potenziale in den Nachbarländern und in Schwellenländern dann ausgeschöpft sind, sondern es gibt gut ausgebildete Menschen überall auf der Welt oder Menschen, die bereit sind, zumindest für eine Zeit eben in einem anderen Land zu leben und zu arbeiten. Das sollten wir jetzt schon viel früher angehen und das ganze Thema Arbeitsmigration proaktiv eben angehen.
Und wenn es hierzulande irgendwann dann zu wenig menschliche Arbeitskräfte gibt, um die Wirtschaft am Laufen zu halten und die Sozialsysteme zu finanzieren, und wenn das vielleicht auch nicht alles mehr durch Zuwanderung ausgeglichen werden kann, vielleicht springen dann ja von künstlicher Intelligenz gesteuerte Roboter ein und halten die Wertschöpfung und damit den Wohlstand im Lande aufrecht. Solche Überlegungen gibt es tatsächlich. Können Sie sich vorstellen, Frau Hinz, dass Ihre oder meine Rente irgendwann mal von Robotern bezahlt wird?
Im Moment scheint das eine etwas futuristische Vorstellung, aber vielleicht, wer weiß, was die Zukunft bringt.
Sagt Katharina Hinz, die geschäftsführende Direktorin des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung. Vielen Dank, Frau Hinz.
Ich danke Ihnen.